Neue Folge Street Culture Dialogues und wieder in einer, wie ich finde, spannenden Runde. Und heute wird es schwierig für mich. Leo, erstmal schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie geht's dir, auch nach der letzten Folge?
Hi Nico, mir geht's blendend. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mich gerade so von der ersten Folge wieder erholt. Unsere tolle Einstiegsfolge mit Profi-Snowboarder Ethan Morgan. Das war super spannend. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Spannungsfeld zwischen Chor und Olympia. Super Folge, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Und ja, ich freue mich auf alles, was heute kommt.
Ja, ist ganz interessant. Man muss ja sagen, so wir beide spielen uns hier ein. Ist jetzt das zweite Mal, dass wir zusammen eine Folge aufnehmen. Ne? Und normalerweise ist meine Rolle ja auch immer die des Moderators und so ein bisschen Fäden zusammenhalten. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, wo es mir schwerfallen wird, nicht auf allen Seiten gleichzeitig rumzuspringen. Deswegen, Leo, ich glaube, du musst heute ein kleines bisschen Struktur reinbringen. Ich werde versuchen zu moderieren, aber du bist derjenige, der so ein bisschen Themen steuern muss, damit wir wissen, was wir brauchen. Denn heute haben wir einen Gast, der ist mir fast zu nah dafür, dass wir hier heute ein Format machen in dieser Art, weil wir über etwas sprechen, von dem ich auch sagen muss, dass es mich quasi jetzt auch in der letzten Woche nochmal wieder so getoucht hat, dass ich einfach Feuer und Flamme fürs Thema bin. Bei uns ist Malekit. Schön, dass du da bist.
Jo, danke für die Einladung, freut mich.
Wir müssen kurz zusammenfassen, das kann ich ja noch kurz machen, Leo, ne? Aber wir haben mit ihm hier den ehemaligen Bundestrainer bei uns und jemanden, der aber auch mal, glaube ich, schon so ungefähr 150 Jahre Breakdance-Erfahrung auf dem Rücken hat, ne?
Ja, so fühlt sich das auf jeden Fall körperlich an. Auf jeden
Fall. So fühlt die Überleitung nehme ich direkt.
So fühlt sich auf jeden Fall körperlich gerade an. Ich sag mal so, ich bin jetzt 40 und ich bin mit 8 Jahren damit in Berührung gekommen. Also es kam früh in mein Leben und es hat oft und lange eine große Rolle gespielt. Und es ist nie verloren gegangen. Und in ungefähr 16, 17 Jahre ab dem Alter ging es dann richtig nur noch, da war mein Fokus nur noch im Break. So, ich habe dann nichts anderes mehr gemacht.
Super interessant. Vielleicht ganz kurzes Intro nochmal zu dir. Ich meine, Nico hat dich gerade schon als Malle anmoderiert. Malekit, ne? Dein Künstlername. Ist das ein Künstlername? Habt ihr Breaking Künstlernamen? Oder?
Ja. Wir haben auf jeden Fall Tänzernamen, Künstlernamen. Ja. Im Normalfall, und deswegen ist er auch so ist ein Katastrophennamen immer noch für mich. Das ist ein Normalfall ist es so, dass man Namen bekommt und sich nicht selber gibt. Das sind so Spitznamen. Und mein Lehrer damals in der Schule, der hat jedem irgendwie einen Spitznamen gegeben, Malle macht Krawalle, und dann ging es halt rum. Dann habe ich den Kurs da genommen, dann hieß es, okay, jeder braucht einen Künstlernamen, Malekit ist denn geboren. Und dann ist der quasi geblieben. Ich glaube, bis auf meine Eltern, meisten Freunde, manchmal, wenn es dann förmlich wird oder offiziell wird, dann stelle ich mich auch als Marco vor, aber eigentlich nenne ich eigentlich alle nur Malle.
Okay, crazy. Also das quasi, seitdem du 8 Jahre alt bist, und ich höre damit raus, dass du auch in der Schule sozusagen mit Breaking, beziehungsweise wahrscheinlich Breakdance hieß es dort, in Kontakt gekommen bist?
Ja, tatsächlich über so ein Nachmittagsprojekt in der Schule. Und es war ganz klassisch, Mädels tanzen Hip-Hop, die Jungs gehen zum Breaken.
Ey, wir können da, glaube ich, mal eine Begrifflichkeitssache mal klären, an der ich auch so ein kleines bisschen am letzten Wochenende gescheitert bin, weil als ich beim Red Bull BC One unterwegs gewesen bin. Breaking oder Breakdance? Und wann und was?
Also ich weiß, dass da die Spreu sich so ein bisschen vom Weizen trennt. Ich weiß, dass viele harte Nerds sind und sagen, das heißt Breaking, das muss so heißen. Ich bin aber auch fein mit Breakdance, also weil es einfach ein Name ist, der klar und sofort zugeordnet ist. Wenn ich gerade in diesem Olympia-Prozess immer von Breaken geredet habe, und Breaking ist ja jetzt olympisch, hat einfach keiner was damit anfangen können, weil einfach so diese keiner konnte das jemals miteinander verknüpfen, dass auf einmal Breakdance bei Olympia ist und Breaking schon mit dem Namen schon gar nicht. Und dann habe ich immer gesagt, ja, das ist Breakdance, das, was man so auf den Kopf dreht und Salto und so. Ah ja, okay, oh, dann ging es dann weiter in die Richtung. Deswegen, für mich ist fein, ich habe damit gar kein Problem, ob es Breakdance oder Breaking heißt. Am Ende ist es das Gleiche.
Ja, darauf kommt es wahrscheinlich an. Vielleicht kurzer Geschichtsexkurs noch für alle, die so gar keine Ahnung haben, zu denen ich bis vor kurzem auch gezählt habe.
Ach krass, ist das echt so? Ja, keine Berührung damit gab bisher?
Berührung schon, ne? Aber halt wirklich in einem popkulturellen Kontext, muss man sagen. So, ne? Also klar, man ist viel durch irgendwie Hip-Hop, Rap und so weiter geprägt, ne, amerikanische Kultur, und kommt damit zwangsläufig in Kontakt, ne? Das ist das, so geht's wahrscheinlich vielen Leuten. Aber wirklich tief reingegangen? Nee, bisher nicht, muss ich sagen. Deswegen,
ja, aber geil,
dass wir es heute tun.
Ey, ist ganz lustig, weil ich nämlich letzte Woche, ich habe mit Snowboarding ja nichts zu tun, außer einmal auf dem Board stehen. Und ich sag euch, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dessen Welt einzunehmen. Deswegen, Malle, du bist heute quasi in der Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute da draußen verstehen, worum es um Breakdance geht.
Ja. Also genau. Vielleicht kannst du es einmal kurz zusammenfassen. Woher kommt Breakdance und was hat das für eine Bedeutung vor allem im Hip-Hop? Ne? Man spricht ja oftmals von diesen mehreren Säulen des Hip-Hops.
Also Breakdance ist auf jeden Fall eine Grundsäule der Hip-Hop-Kultur und in der Bronx entstanden, damals eigentlich eher nur im Bereich die Blockpartys. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, ne? Also in den Blockpartys,
ja, kein großer Exkurs,
wo denn genau, wo denn quasi auf den Partys ein DJ aufgelegt hat, dann fing es an, die Schallplatten miteinander zu verbinden und dann entstand ein Break dazwischen und dann gab es einfach erstmal so ein bisschen Social Dance, wo dann Leute einfach getanzt haben in einem gleichen Rhythmus und dann wurde einfach sich ein bisschen nach unten orientiert und somit sind dann die ersten Moves quasi entstanden und damit dann auch die ganze, ich sag mal, Battle-Kultur. Ne, also dieses, wir tanzen gegeneinander, Graffiti war dann so, hier ist mein Viertel, da ist dein Viertel und dann hat man sich dann quasi nicht mehr gewalttätig gegenübergestanden, sondern das den Ganzen in dieser Kunstform dann ausgetragen. Und ja, und die Leute, die das damals erfunden haben, die leben sogar noch zum Teil. Also es ist alles noch relativ jung und neu und die OGs von damals, die beobachten das scharf heute, wie sich das entwickelt hat und plötzlich ist es olympisch geworden in eine Disziplin und trotzdem entsteht noch weiterhin Kultur ganz viel und es erreicht einfach maximal die Menschen und es hat einfach, vor allem die Jugend, weil Hip-Hop ist die größte Jugendkultur und ich bin auch noch Erzieher und habe auch ganz viel in Jugendhäusern unterrichtet und weiß einfach, was für einen Effekt das hat und deswegen bin ich da auch immer so hinterher, dass das einfach ein so großer Stellenwert hat, den man einfach im Schatten geparkt hat, irgendwie gefühlt und gar nicht damit wirklich irgendwie arbeiten möchte, vielleicht auch, weil Deutschland, also gerade in Deutschland, sehr konservativ. Und deswegen, für mich hat es einen großen Stellenwert und eigentlich noch mehr zu bieten, eigentlich, als es bisher die Möglichkeit hatte.
Mic drop. Ich mag ich bin ja auch dann doch emotional auch so nah dran, weil es Teil von meiner Kultur ist und das macht es heute auch so ein bisschen schwierig, weil ich sehr gespannt darauf bin, wie Leo dein Blick darauf ist. Für mich ist auch eine Stärke von Breakdance eigentlich, und die Frage hätte ich eben nämlich gerne gestellt, Malle, weil es in seinem Core ja sich eigentlich nicht verändert hat und damit diesen kulturellen Schwerpunkt voll behalten hat, den im Zweifel zum Beispiel Rap, Musik, dadurch, dass es immer kommerzieller wird, und wurde, vielleicht mitunter so ein kleines bisschen verloren hat. Und irgendwann ist es vielleicht mehr Popmusik geworden. Was nicht heißt, dass da nicht weniger Hip-Hop-Kern drin steckt. Aber beim Breakdance, du kannst halt nichts verstecken. Du brauchst das Skillset. Wenn du es nicht kannst, kannst du es nicht. Wie ich zum Beispiel. Und es ist etwas, was von den Parametern innerhalb dieses Kulturfeldes sich eigentlich nicht verändert hat, oder?
Nee, es ist korrekt. Es ist halt, wie du schon sagtest, ne, also in Musik hast du halt deine Abnehmer beispielsweise. Also du findest halt, wenn du dann populär wirst, wirst du deine Abnehmer finden, ob es dann noch irgendwie mit Rap zu tun hat oder doch Sprechgesang ist oder irgendwie vielleicht doch ein Stück weit von beiden, findest du irgendwann deine Abnehmer und deine Zuhörerschaft und deine Fans. Und wir natürlich sind eher leistungsorientiert. Also hier musst du einfach deine Leistung bringen und die Jury dann in dem Fall überzeugen. Und es ist immer noch die Battle-Kultur. Es gibt natürlich auch andere Richtungen, Show, ne, es gibt den kommerziellen Bereich, dass sich Tänzer gerade aus dem Breaking vielleicht in irgendwelchen plötzlich mit auf Schlagerkonzerten irgendwie wiederfinden und tanzen in Lederhosen und hüpfen auf einen Arm. Die gibt's auch. Gar keine Frage, ne? Also, aber ich würde behaupten, dass 99% die Breakdance tanzen und Breaking tanzen immer noch den gleichen Fokus haben wie damals. Also auf Competition fahren, in Cyphers gehen, auf ein Event, wo wo große Menschenmassen sind, dort einen Cypher zu bilden, da reinzugehen, sich auszutauschen. Und dieser Kern ist, glaube ich, der wird nie aussterben. Glaube ich nicht. Wird nie funktionieren. Dafür ist das einfach schon zu krass geprägt von damals und das, was es heute mitträgt.
Ich muss auch sagen, die Beispiele werden wir hier anbringen können, weil Red Bull ist dann natürlich auch ein großer Protagonist, über den wir Leo gleich mal sprechen müssen, wenn es um Marken geht, die damit gearbeitet haben, je nachdem in welchem Kontext. Aber wir kommen gerade wieder davon, Red Bull BC One ist gerade gewesen und du merkst, dass genau dieser Kern die Community dazu bringt, vor Ort zu sein, habe ich das Gefühl. Und damit das Event auch kulturell von innen so aufzuladen, weil da auch dann eine Marke ist, die den Raum gibt und auch verstanden hat, dass sie den Raum gibt, aber der von innen auch authentisch ausgefüllt wird, weil alle, die sie da gewesen sind, haben voll für, also auch für die Culture gekämpft, habe ich das Gefühl. Alle, die im Raum gewesen sind. Von egal ob Tänzer und Gewinner am Ende oder einfach nur Zuschauer oder die Macher im Hintergrund. Ne? Ich habe ein schönes Foto von dir gemacht, wie viel Intensivität du da auch reingesteckt hast in den Tag. So, das ist wahrscheinlich auch die Stärke von dieser ganzen Szene und von diesem Urban Sports Feld eigentlich, ne?
Ja.
Vielleicht ja, an dieser Stelle mal so einzuhaken mit einer Frage, es ist wahrscheinlich so diese krasse Identifikation auch der Szene mit dem, was gemacht wird, oder? Also ich habe jetzt so alleine schon dadurch, was du gerade gesagt hast, das Gefühl, dass es schon auch klare Regeln gibt, was Breaking ist und was es nicht ist wahrscheinlich, vor allem auch in dem ganzen Kontext von es wird ja dann doch auch viel getanzt, ne? Das ist also vor allem so in Richtung Hip-Hop, Street-Style, ich weiß nicht, was es da alles gibt, aber es gibt ja mittlerweile auch Events tatsächlich, wo mehrere verschiedene Tanzstile dann auch irgendwie verschmilzen und so weiter. So, das hat meine Recherche zumindest ergeben. Und ich weiß zum Beispiel aus dem Skate-Kontext, dass der Chor an sich und die Szene an sich und die Kultur an sich da schon sehr protektiv ist, ne? Zu bewahren, was das ihre ist so ein bisschen. Und kannst du es mal so grob zusammenfassen, was Breaking für den Kern der Szene letztlich bedeutet und was ist Breaking, was ist es nicht? So Topline?
Also es ist für mich steht im Vordergrund, wenn man breakt, schon ist es so, du willst dich austauschen, du willst dich messen. Also darum geht es eigentlich. Es ging es schon immer irgendwie, du siehst jemanden, der macht einen Headspin und du willst es besser machen. So, alleine diese Konkurrenzgedanke, so. Ich glaube, was Nico gerade meinte, Gefühl, dass zum Beispiel Red Bull jetzt gerade an dem Event alle zusammenbringt, ist natürlich auch dieses große Umfeld, dieses, ein Event, laut, Musik, es sieht maximal professionell aus. Es ist eine maximale Präsenz von einem Tänzer, von einem Künstler. Wir bezeichnen uns ja selber auch als Künstler. So. Und du hast da die Chance, deine Kunst zu präsentieren und nach außen zu strahlen. Es ist auch so, man erklärt ja auch irgendeinen tänzerischen Charakter von sich selbst. Man will sich dann natürlich auch präsentieren. Es ist vom Kern her immer noch so, ich brauche diese Bühne, ich will raus, ich will strahlen, ich will meine Kunst freigeben. Und dafür braucht es halt Räume, dafür braucht es halt Rahmen und dafür braucht es Formate. Und die gibt am besten für uns Breaker ein Battle Stage. Das ist meine Meinung dazu. So. Wie gesagt, es gibt Show-Contests, es gibt Show-Acts, es gibt Auftritte, Konzerte, wo man auftritt und das auch präsentieren kann. Aber der Kerngedanke ist immer die Battle-Kultur.
Ich glaube, wir müssen auch noch da an der Stelle, gerade in dem ersten Satz der Frage von Leo, ja auch noch ein kleines bisschen sortieren. Es ist ja riesengroß geworden, was alles unter das Hip-Hop-Tanzfeld passt. Wir sprechen von Breaking, wir sprechen von Breakdance-Szene. Und du bist jetzt ja nicht der Protagonist, mit dem wir über irgendwie New Style oder sonstige Tanzvarianten in der Modernen sprechen sollten, weil du das nicht aktiv verfolgst. Da werden wir vielleicht noch einen anderen Protagonisten an einer anderen Stelle finden. Aber kannst du in diesem Kontext vielleicht mal erklären, wo diese Entwicklung herkommt? Weil gerade wenn Leo von außen guckt, der sieht halt das alles als eins. Für dich ist es natürlich ein klarer Unterschied, was das eine und das andere ist. Und wo das hergekommen ist, aber was das auch bedeutet für die breite Masse da draußen. Was gibt es und wie groß ist es geworden?
Um nochmal einzuhaken, ist Breaking die Urgroßmutter aller aktueller Tanzstile oder die Urzelle, kann man das so sagen, oder ist das zu einfach?
Also da habe ich natürlich den besseren Ansprechpartner, ist glaube ich so Storm dafür. Der ist der Professor, was Tanzgeschichte angeht. Der kann dir wirklich spezifische Moves erklären, woher sie kommen und wie sie entwickelt sind und aus welcher Grundstein quasi heraus das Ganze geblüht worden ist und wie sich das denn entwickelt hat. Also da ist der auf jeden maximal bessere Ansprechpartner. Es gibt aber aus dieser ganzen Kultur heraus, sind natürlich auch Hip-Hop-Tanz ist auch in diese Battle-Kultur mit eingestiegen. Was für Breaking auch da ist, ist gleichzeitig auch für den Hip-Hop-Tanz da. Also das Tanzen im Stehen, so plump gesagt. Natürlich machen die auch Move-Elemente auf dem Boden und so weiter, aber um das nur mal so kurz auseinanderzuhalten. Gleichzeitig gibt es aber auch dieses Popping und auch das Locking. Das sind auch sehr extrovertierte Tanzstile, die den gleiche Formate bilden. Popping-Battle, Locking-Battle, Hip-Hop-Battle, Breaking-Battle. Und in die Richtung ist es natürlich gewachsen. Mittlerweile kommen jetzt durch Social Media natürlich ganz viele andere Stile mit dazu. Plötzlich heißt es, bietet ihr auch TikTok-Tanz an und so weiter. Das natürlich driftet komplett in eine ganz andere Richtung zu dem,
was... Tut das weh?
Ich bin ja eher so ein optimistisch erstmal unterwegs, weil ich nicht so, also solange der Kern bewahrt wird, habe ich erstmal zu gar nichts dagegen, so, weil Entwicklung gehört zu auch einem bestimmten Prozess mit dazu und was auch in Ordnung ist. Also sonst würden wir auch nicht heute über diesen Bildschirm kommunizieren und so weiter. Deswegen bin ich da erstmal allem positiv gestimmt. Ich glaube, das Wort cringe ist, glaube ich, hier an der besten Stelle. Tatsächlich sind es aber auch Schritte, die natürlich maximal aus der Form gezogen werden und dann in so einem TikTok-Video präsentiert werden. Und das ist nicht mehr das Ziel dahinter, was man verfolgt. Also, was möchte ich mit einem TikTok-Video erreichen? Ja, Klicks, Aufmerksamkeit, wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht auch Geld. Ich sehe es, ich will mich verkörpern und ich will nicht irgendein Video, das viral geht. Das ist nicht der Ansatz. Ich glaube, da muss man dann immer die gewissen Sachen unterscheiden.
Aber das ist eine herrliche Parallele zum Skateboarding eigentlich, oder? Wenn man im Kern spricht. Also was Vermarktung angeht, was Selbstdarstellung angeht. Wenn es wirklich darum geht, also das habe ich auch genannt, Breaking, die machen das für die Szene, für den Respekt in diesem Circle und nicht für Social Media.
Ja, total. Es gibt im Skateboarding auch einfach so ungeschriebene oder vielleicht, ja, ungeschriebene Codes, sage ich mal, ne? Also Verhaltensregeln. Natürlich auch, was cool ist, was nicht cool ist, ne? Was authentisch ist, was nicht authentisch ist. Style over everything, ne? So Geschichten. Ich denke mal, das lässt sich eins zu eins auf Breaking übersetzen. Und natürlich gibt's die Cringe-Momente, wenn jemand all das offensichtlich missachtet, um mit einem Skateboard irgendeinen Schabernack für maximalen TikTok-Reach irgendwie treibt. Nee, das ist irgendwie klar. Also das verstehe ich total. Meine Frage wäre an dieser Stelle eher, ob, also wobei ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die Antwort kenne, aber es gibt bestimmt auch ganz viele Brands, die das nicht verstehen, oder? Und genau sowas, wie du gerade erwähnt hast, ne, das TikTok-Video, was sämtliche kulturellen Mechanismen irgendwie des Breakings missachtet, ist wahrscheinlich auch schon in der einen oder anderen Brands-Kampagne gelandet, höchstwahrscheinlich, oder? Oder zumindest in einem Zusammenhang gestellt worden.
Boah, da gibt's schon harte, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere, auch schon so harte Situationen, wie Breakdance in Werbung eingebunden wurde, was so ein bisschen geschmerzt hat. Malle, ich weiß nicht, ob du da gerade so auch ein paar Bilder vor Augen hast. Ich habe es auf Events erlebt, auch schon vor Jahrzehnten, wo dann der Breaker so ein bisschen gebreakt hat, während wir da so ein Gängemenü gekriegt haben. Das hat mir im Herzen wehgetan. Ey, da habe ich mich entschuldigt dafür quasi. Dafür sind wahrscheinlich auch die moderneren, neueren Tanzstile dann auch irgendwie die Fläche, weil sie halt auch über wahrscheinlich die alle ein bisschen mehr über Musikvideos kommen und über das, wie generell die Sichtbarkeit im Fernsehen dazu sorgt, dass du gerne tanzen möchtest, wie der oder die eine in dem Video. Und die Flugschneise ist einfacher auch in der Vermarktung auf Social Media. Und ich glaube, das ist am Ende auch das, was Breakdance vielleicht als Hürde hat, so wahrgenommen zu werden, dass es fancy und cool genug ist, dass passiert durch Red Bull Events und die Videos von BC One, das sind Extreme und die funktionieren auf Social Media. Im Kern sich aber eigentlich darauf besinnen möchte, dass es halt wirklich subkulturell relevant ist und ein Ort ist, an dem, wenn du als Marke dort stattfindest, dann auch wirklich Teil davon werden kannst, weil du respektierst, worum es den Jungs eigentlich geht. Aber ich weiß nicht, ob du da irgendwie noch Bilder vor Augen hast, wo es dir geschmerzt hat, in welchem Kontext Breaking angewendet wurde. Malle.
Boah, müsste ich mal überlegen, also mir fällt jetzt nicht
gut, spontan. Gut, wenn es dir nicht sofort einfällt. Das ist das Wichtigste.
Nee, das, ich vielleicht ignoriere ich das einfach auch plump einfach weg, weil ne, es wird immer irgendwo ein Stück weit manchmal auch in Dreck gezogen. Ne? Vielleicht bestes Beispiel auch, was gerade bei Olympia selbst passiert ist, mit dem B-Girl Ray Gun. Das ging ja auch komplett rum, viral um die Welt. Und dann wurde sich da auch maximal drüber lustig gemacht. Ne? Also
hat dir das wehgetan?
Also ich habe mir auf zwei Ebenen wehgetan, weil ich einfach, da müsste ich jetzt ein bisschen mehr ausholen, dieser ganze Qualifikationsprozess, wie man quasi zu Olympia hinkommt, das nicht am Ende, das muss man einfach nur verstehen für sich, dass Olympia nicht die Besten der Besten sind. Es sind gute Leute da, aber genauso viel nicht gute Leute. Und das ist nicht die Grundlage von irgendwie also die Grundlage von, okay, wie kann das sein, dass in dem Land jemand sich qualifiziert hat, die da überhaupt nicht hingehört? Es ist die Qualifikationsgrundlage. Und dann war halt eine Person dort, die vielleicht von der Leistung her nicht dem gerecht wurde, wie eigentlich Olympia dastehen sollte, ne, dass wirklich nur die besten der besten Athleten weltweit dort stattfinden. Und ja, sie hat halt das im Vorfeld gewusst und hat dann halt auch ihre Interviews gezogen und hat dann gesagt, ich muss irgendwie anders auffallen. Und dann, glaube ich, ist es so ein bisschen, sie ist in eine Nische gerutscht, die man dann irgendwie maximal ins Lächerliche gezogen hat. Und das tat mir weh, weil am Ende des Tages ist es so, ja, wenn jetzt kleine Mädels ankommen, plump gesagt, sagen, sie wollen Breakdance lernen, wie die Railgun. So, wie die Railgun, so, und dann wird das ins Lächerliche gezogen, dann wird das nicht ernst genommen. Und das ist das, was mir am meisten wehtut, weil gerade das Breaking bei den Girls ist in den letzten 10 Jahren so explodiert und so krass geworden. Es ist wirklich so insane, die teilweise, wo die Jungs einfach nach Hause gehen können, reihenweise nach Hause gehen können, weil die Mädels so krass geworden sind und ich das auch abfeier. Aber dann gibt es halt solche Bilder, die dann kreiert werden und das macht es wieder dann für uns so schwer, einen relevanten Standpunkt darzustellen für diese Kultur und für das, was wir am Ende dann machen, zu sagen so, ey, das ist geiler Scheiß. Ja, komm, hör auf, wie die Railgun bei den Olympischen Spielen. Und das tut weh dann am Ende.
Rückfrage, Leo, wie ist das bei dir aufgekommen, was du damals für Bilder gesehen hast von Olympia?
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Ja, super interessant auch, dass du das Thema jetzt schon rubrikst, weil es ist natürlich eine meiner Notes für diesen Podcast, ne, dass Breaking leider eins der Memes ja der Olympischen Spiele in Paris 2024 war.
Ja.
Und natürlich habe ich das mitbekommen und ich würde, stand jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mir den also die tatsächlichen Finals anguckt hätte oder auch die Qualifikationsläufe von Breaking. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe und ich kann einfach nachvollziehen, auch durch den Prozess, den Skateboarding schon durchlaufen hat, wenn ich mir vorstelle, dass beim allerersten Mal, bei Skateboarding war es glaube ich Tokio, ne, du hast das allererste Mal diese globale Aufmerksamkeit auf deinem Sport, auf deiner Kultur und dann ist es das, was bei allen hängen bleibt, das ist dieser einzige Schnitzel, den alle dann irgendwie mitbekommen, das also ich fand es dann super schade, ne? Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie das auch bei euch in der Community irgendwie ankam, wie das, was das vielleicht auch für Wunden hinterlassen hat und was das jetzt vielleicht auch für Resultate oder für was das nach sich zieht, ne? Weil soweit ich weiß, ist vielleicht auch schon das nächste Thema, ist das mit Olympia und Breaking jetzt ja nicht unbedingt ein Zukunftsding, oder? Zumindest wird das diskutiert, nee. Oder?
Ja. Nee. Das war schon vor den Olympischen Spielen safe, dass es wieder raus ist. Es wird Oktober 23 wurde entschieden, dass wir quasi nur ein One-Hit-Wonder sind. Und was natürlich auch einfach einen maximalen globalen Impuls einfach nochmal gesetzt hat und alle so, boah, scheiße. Wir haben jetzt echt irgendwie gefühlt, haben wir viele versucht, an einem Strang zu ziehen und sich zu einigen, ne, diese ungeschriebenen Codes, diese ungeschriebenen Gesetze auf Papier zu bringen, Transparenz zu schaffen in Judging, Transparenz in der Erklärung, was Tanz eigentlich ist, warum gewinnt ein Tänzer gegen einen Powermover, der sich 10-mal um den Kopf dreht, vieles Dinge einfach so offen darzustellen, dass auch jeder am Ende des Tages das versteht. Gleichzeitig diese Coaching-Kultur, die wir ja eigentlich so gar nicht haben. Wir haben so eine, ich würde jetzt sagen, eher eine Mentorenrolle in dieser Szene. Aber diese Coaching-Figur irgendwie gleichzeitig aufbauen müssen, was meines Wissens auch eigentlich ganz gut funktioniert hat. Dafür muss man auch bereit sein und offen sein. Und da ist, glaube ich, so immer so ganz viele Dinge passiert. Aber ja, es wurde dann natürlich erstmal die Kinnlade ist runtergefallen, viele enttäuschende Gesichter. Weil am Ende des Tages haben sich doch auch die harten Kritiker dafür entschieden. Ne, lass mich irgendwie falsch sein, wenn ich da irgendwie falsch liege. Aber die meisten waren doch dafür und haben gesagt, ey, okay, schauen wir mal, wo es hingeht. Es kann ja parallel, es finden trotzdem noch weiterhin Jugendbattles statt, es finden noch da Battles statt. Aber ich bin der Meinung immer noch, es hat einen großen positiven Effekt erwirkt, weil wir einfach so eine Bühne hatten, genauso wie Skaten in Tokio habe ich ja auch mitgekriegt, so oder BMX fahren ist ja dann auch olympisch geworden und so weiter und ich habe da auch einen guten Draht zu ein paar BMX-Leuten gehabt und so, die mir dann auch viel erzählt haben. Aber am Ende des Tages ist es 2023 wieder rausgenommen worden und dann stand man da. Okay, man weiß, dass Olympia ist, man weiß, danach ist es wieder vorbei und man hat dann genau das Bild da gelassen und wir kriegen keine weitere Chance.
Ja, das macht es ja dann noch bitterer.
Ja.
Aber trotzdem, es ist dadurch eine interessante Story. Aber um das jetzt nochmal zu verstehen, das heißt, es hat jetzt nicht das IOC entschieden oder Olympia, dass es jetzt ein One-Hit-Wonder wird, sondern aus der Szene heraus, oder also der internationale Verband oder in welcher Form auch immer ihr da organisiert seid, da war das Votum quasi knapp zugunsten kein langfristiges Olympia-Engagement.
Ich kenne die wahre Geschichte nicht. Ich habe nur eine, wie nennt man das, eine Saga, eine Geschichte.
Streugerüchte.
Eine Streugerüchte. Vielleicht kurz nochmal zur Erklärung. Der IOC ist quasi Ausrichter von den Olympischen Spielen und die haben Verbände. Weltverband, globale Verbände. Also ein Fußball-Weltverband ist die FIFA, ein nationaler Verband ist der DFB, kurz gesagt. Im Tanz ist es der WDSF, die World Dance Sport Federation und national ist der deutsche Tanzsportverband. So ist die Struktur. Und da Breaking oder Hip-Hop allgemein nicht wirklich im Verband irgendwo angedockt ist, so dass es wirklich noch authentisch und natürlich, wir sind irgendwo untergegliedert, aber juckt's keinen so. Das sind irgendwelche Meisterschaften, wo man eine Zahl kriegt und dann sind da irgendwelche, die rumlaufen mit so Tablet und ihre Einkaufsliste schreiben oder so. Nimmt keiner für voll. So, und ja, wir waren dann da angesiedelt und dann musste man sich da natürlich dem Ganzen auch beugen und unterwerfen und sagen, okay, wir sind jetzt da, wie geht's jetzt weiter? Und die Geschichte ist 2023, Mumbai, Tagung, IOC, nächsten Olympische Spiele, Ausrichtung in LA, halb privatisiert, der Investor von den Olympischen Spielen durfte mitentscheiden, welche Sportarten weiterhin mit im Programm bleiben. Und dann war so ein bisschen Cricket, war so ein bisschen Flag Football, dann war Breaking noch mit drinne. Naja, und Tagung Mumbai, Cricket, Indien, Pakistan, riesengroß. Da habe ich nur gehört, dass der Cricket-Verband da reingegangen ist, 20 Millionen auf den Tisch gelegt hat und sagt, wir sind jetzt dabei. dann fallen natürlich so kleine Sachen wieder raus wie Breaking. Und wir sind natürlich auch teuer, ne? Also man muss dazu sagen, es ist eine Veranstaltung, die natürlich wahnsinnig viel Kosten mit sich bringt. Ne, Licht, Bühne, komplette Programm und so weiter und so fort. Da ist viel Technik mit dazu, das wird alles teurer. Dann fliegen halt solche Sachen raus. Wenn du nicht viermal es schaffst, im Programm zu bleiben, bist du automatisch raus.
Ja, viermal? Ich dachte zweimal.
Also das ist meine, also das, was ich gehört habe. Wenn du viermal es schaffst, drin zu bleiben, bleibst du automatisch und du kriegst, man kriegt sich nicht so leicht raus. Ja, und dann wurde entschieden, okay, Breaking ist raus.
Ach krass, war also sogar eine externe Entscheidung, mehr oder weniger.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass der Tanzverband auch eine große Rolle gespielt hat. weil ich selber auch, ja, da bin ich auch, es gibt so viele Berichte mittlerweile, wo einfach Geld verschwunden ist, irgendwelche Leute, also es ist eine ganz andere Kultur, die kommen aus dem Standard Latein, ne, das ist eine Ballroom-Kultur, sind vielleicht auch in der Gesellschaft nochmal anders angedockt und da treffen natürlich Kulturen aufeinander und da einen Drive zu finden, ist natürlich auch wahnsinnig schwer und ich bin immer noch der Meinung, dass hätte man das irgendwie anders regeln können oder einfach wir in bestimmten Positionen mit in den Präsidien sitzen, dass man, glaube ich, vieles hätte anders gestalten können und mitgestalten können. Und sobald jemand was dagegen gesagt hat, wurde er quasi gecancelt. Und
Leo, lass mal über Infrastruktur reden. Das würde mich nicht mehr interessieren. Ich weiß das gar nicht genau. Skateboard-Weltverband? Gibt's das?
Ja, gibt es mittlerweile. Gibt sogar ein World Skate und der Landesverband oder der Nationalverband ist der Drive. Witzig, dass du gerade Drive gesagt hast. Also der DRIV, Deutscher Rollsport und Inline-Verband.
Rollsport, ja. Ja, genau.
Genau. Und da hört man es schon, ne? Das ist auch eine Struktur, die gibt es schon ganz lange. Und als dann klar war, Skateboarding wird olympisch, wurde man bei beidem angedockt. Ne? Da wird dann geguckt, so, okay, was ist uns jetzt eigentlich am nächsten thematisch? Welche Struktur gibt's? Weil so sieht's das aus. Auch komplett genau eigene so. geschaffen werden, wird auch gar nicht zugelassen. Und es gibt ja letztlich auch um viel Gelder. Und so wurde Skateboarding dann da eingegliedert und seitdem gibt's auch viele, viele Sperenzien-Machtkämpfe und so weiter und so fort. Hat sich jetzt alles zumindest in Deutschland ein bisschen gelegt. Ich glaube, die können mittlerweile ganz okay arbeiten. Es klingt sehr bekannt.
Genau das. Es ist ja am Ende auch mal das wahrscheinlich einer der größten Painpoints und das ist jetzt auch nicht deine Aufgabe und da muss man sich mit Storm unterhalten. Aber dafür zu sorgen, dass strukturell eine andere Basis für Breakdance in Deutschland geschaffen wird. Denn, das ist vielleicht nochmal, bevor wir vielleicht mal einen Vermarktungsblickwinkel gehen, Leo, ohne dir heute vorzuwerfen, weil du bist hier der Redelsführer, was die Fragen angeht. Aber man muss sich ja auch keine Gedanken um den Nachwuchs machen, in Anführungsstrichen, ne? Weil ich schon das Gefühl habe, es kommt generationenseitig immer wieder eine neue Welle an Menschen und gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass es wieder mehr wird. Vielleicht auch einfach, weil die Alten jetzt alle Väter sind und Mütter sind und ihre Kinder in die Cypher jagen. Aber Nachwuchs hat Breakdance auch in Deutschland, ne?
100%. Also ich würde sogar sagen, so dass stetig wächst. Wahnsinns schnell wächst und vor allen Dingen krass schnell gute Leute gibt. Also die sind teilweise 16 und machen da einen geisteskranken Job. Also Wahnsinn. So sind maximal ambitioniert, gehen voll rein, geben alles, schon das Level ist schon so hoch. Das ist auch das, was wir am Wochenende hatten. Das Thema, ist ein Franz Beckenbauer heute noch ein Franz Beckenbauer in seiner Peak? Wäre er auch so krass wie damals heute? Und solche Geschichten. Und man muss dazu auch sagen, dass die Jungs, die heute da sind und die Mädels, sind schneller und krasser als das, was es vor ein paar Jahren war. Man muss das immer ein bisschen auseinanderziehen. Ne? Man hatte Pioniere damals, die Moves kreiert haben, die Wege kreiert haben. Aber heute sind sie da, um die Sachen zu schleifen und mit den Waffen hart zu kämpfen. So. Also ist krass. Deutschland hat einen guten Nachwuchs. Ja, klar. Also ist weltweit so, ne? Ich würde aber behaupten, dass schon noch so Russland die Ecke immer noch untouchable ist. So, das sind Maschinen.
Das ist krass. Ich kann mich noch von früher vom
China.
Battle. Battle of Year. Das muss man auch sagen. Es gibt schon, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt hierfür, schon krasse Unterschiede. Battle of the Year mache ich seit über 20 Jahren, fahre ich dahin und habe das immer angeguckt und so. Und früher war es dann immer, die Franzosen waren krass, weil das einfach alles auch so richtig, die waren groß und stark und auch viel Raum für Kultur in dem Land, deswegen waren die gut trainiert. Die Russen waren stark, weil die immer auch wie Maschinen eigentlich das funktioniert haben, auch kannten. Und dann kamen halt immer mehr, über die Jahre immer mehr dann Korea, Japan, Taiwan und immer wieder so Crews, die alle nur so 1,50, 1,60 groß waren. Ich kann mich an geile Battles erinnern, die ich Battle of the Year Braunschweig Finale gesehen habe, wo dann Russland 2 Meter und alle gerade von der Front irgendwo abgezogen gefühlt gegen Japan, alle 1,50, aber die sich gegenseitig wie Flummis in die Welt geschmissen haben und sowas alles. Das war schon auch international ein sehr krasses Niveau, was ich da erlebt habe. Und da hatte Deutschland immer so schon am Ende zu kämpfen, weil es nicht die Räumlichkeiten und die Förderungsräume dafür gibt. Und dann sind wir halt an einem anderen Punkt, den ich total wichtig finde. Das ist genau, wie du es im Skateboarding hast, dass es gut ist, wenn Marken dabei sind, die den Raum verstehen und den bauen, damit Kultur sich entfalten kann. Malle ist das ja in Deutschland eigentlich auch ein bisschen stetiger Kampf, ne? Behördliche Gelder schwer zu kriegen oder werden ein kleines bisschen stiefmütterlich behandelt. Sowas wie die Hip-Hop Academy kämpft dafür und in Hamburg und Raus schafft Räume. Aber große Marken, die mal bereit sind, mal voll reinzugehen und Vollgas zu geben, gibt es auf Red Bull eigentlich nicht, die das ja seit 20 Jahren quasi supporten, ne? Oder?
Also Red Bull ist natürlich das Nonplusultra, was das angeht. Die gehen da voll rein, die supporten das natürlich. Ich habe, glaube ich, mein erstes Event war, glaube ich, so 2007. Seitdem mache ich einfach irgendwie, wo ich kann, setze ich was um an Events, von kleinen bis große Festivals.
Und ganz kurz, selbstorganisiertes Event, meinst du?
Ja, genau so. Von Jugendhaus mit ganz kleinen Budgets bis hin zu großen staatlich finanzierten Unterstützungen und Anträgen und so weiter. Und merke einfach aber immer mehr, dass gerade in Deutschland dieser Rahmen, der sowieso echt schwer ist zu bekommen, gerade wenn es denn um finanzielle Möglichkeiten, die wir brauchen, um Menschen zusammenzubringen einfach, um was Cooles am Ende auch wirklich Nachhaltiges umzusetzen. Es ist wahnsinnig schwer durch Bürokratie, durch Menschen, die sich damit nicht auskennen, weil sie einfach nur die Ansprechpersonen sind und daran nicht glauben, was man denn entwickeln möchte. Es ist wahnsinnig schwer. Das Sportamt oder das Kulturamt sagt, ey, ihr seid ja jetzt Sport, so. Sportamt sagt, nein, ihr seid Kultur. Und ne, wir wissen alle, in Deutschland geht es auch so, die Sachen werden gestrichen, einfach eiskalt gestrichen. Und da braucht es früher oder später einfach nochmal eine weitere Säule, die man irgendwie aufbauen müsste über Brands, über Marken, über bestimmte Kampagnen, über irgendwelche Ideen, die man zusammen entwickelt, die einen Mehrwert für beide bieten. So. Und das braucht es einfach immer mehr.
Wie ist denn die Struktur, weil Nico das gerade auch schon angesprochen hat, also wo und wie kommen vor allem der Nachwuchs irgendwie in Berührung mit Breaking und wie geht's ab da dann so ein bisschen weiter? Beim Skaten ist es ja zum Beispiel so, also mittlerweile gibt es jetzt viele Skateschulen an Skateparks und so weiter, ne? Das ist jetzt so, heutzutage kann man sein Kind wirklich in Skateunterricht mal schicken, aber das, wie Skateboarding sich eigentlich organisiert, ne, dieses intrinsische Selbstbestimmte einfach mit seinen Freunden und oder seiner Girlgang irgendwie rausgehen und Streetskaten so, das hatte immer abseits von irgendwelchen Strukturen, sag ich mal, stattgefunden, ne? Also eigentlich sogar Skateparks hat man gemieden. Das ist so ein bisschen der Kern des Ganzen. Wie ist es denn im Breaking? Also, wo findet es hauptsächlich statt? Sind das dann wie Tanzstudios? Also, wo formieren sich auch diese Crews, die es dann zum Beispiel zu einem Battle of the Year schaffen? Wie ist so, wo sind die Räume?
Ich würde sogar behaupten, dass es erstmal in gefühlt jedem Jugendzentrum in Deutschland irgendwo jemanden gibt, der weiß, wo getanzt wird. Mittlerweile gibt es natürlich auch Tanzschulen, Tanzstudios, kommerzielle, nicht kommerzielle Studios. Man findet immer irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, der breakt. Ich sehe es aber immer noch so, dass aus freiem Stück heraus, du gibst einem Kind einen Ball, er schießt mit dem Fuß. Du gibst deinem Kind ein Skateboard, er fährt los. So, es fährt los, es rollt los. So, beim Breaken ist es so, okay, was will man jemandem geben, der vielleicht oder ein Kind noch nicht, also man kann es immer nur über den die Energie oder das, was es am Ende sieht. Also wenn ich mich auf den Kopf stelle mit einem kleinen Jungen, irgendwann fängt das Kind auch an, sich auf den Kopf zu stellen und dann irgendwann zu drehen und so weiter und so fort. Aber man muss es da vorgeben. Und ich bin immer der Meinung, es macht wenig Sinn, wenn ich zum Beispiel angefragt werde für einen Workshop, kannst du bei uns Kids, Anfängern Breakdance beibringen? Dann komme ich immer in diese, das ist immer derselbe Moment, ich komme dann immer in diese Gruppe rein und so, ja, wir tanzen jetzt Breakdance, so. Und keiner kann was damit anfangen. Man hat es nicht gesehen, man hat es nicht gefühlt, man weiß nicht, was los ist, was kommt jetzt auf einen zu. Und ich bin immer der Meinung, es muss über Events laufen. Es muss über irgendwas Kreiertes sein, über eine Feierlichkeit, wo man Kinder hinbringt, die das erstmal sehen, die Idole sehen, wohin es die Richtung geht. Was ist Breaken überhaupt? Was passiert? Was ist das Nonplusultra? Was ist vielleicht, also man sieht verschiedene Niveau Kategorien, okay, nicht so gute, hammerkrasse, man weiß, in welche Richtung es geht. Wenn ich im Anschluss dann in diese Klasse reingehe, dann weiß jeder, was abgeht. Dann weiß jeder, was auf einen zukommt. Und das ist der große Unterschied, glaube ich. Und dafür kämpfe ich einfach immer noch nach wie vor, dass ich, weil ich einfach weiß, wenn man die Kids in dieses Element reinführen möchte, müssen wir unsere eigene Party kreieren. Und die kostet Geld und da brauchen wir Unterstützung, weil wenn es dann auch richtig nachhaltig sein soll, dann hat man auch nicht, oder dann habe ich zumindest keinen Bock, immer einfach nur ein Event zu machen und dann fertig nächstes Jahr wieder. Sondern ich will so in Anschluss Workshops machen. Ich will Möglichkeiten bieten, dass vielleicht eine Class gebildet wird, die im Anschluss nächstes Jahr selber mitmacht. Weißt du, also so einen Mehrwert einfach bietet. Und das braucht es, da geht es nur über Events. Es geht nur über Events.
Ja, genau. Lass mich nämlich kurz mal reingehen, weil ich glaube, das ist total wichtig an der Stelle auch mal zu betonen, dass du ja, Malle, auch in Zusammenarbeit mit uns ja auch letztes Jahr schon damit angefangen hast, das Battle of the Year nach Deutschland, nach Hamburg wieder auf die Karte zu holen und ja schon eine relativ große Version davon hast, generell Hamburg zu einem neuen Epizentrum für Breakdance, ich mache jetzt mal groß, weltweit zu machen. Ne? Und das klingt sehr groß, aber ich glaube, mit deinem Netzwerk und dem Know-how, den du hast, ist das ein ambitioniertes Ziel, aber kein unerreichbares, oder? Was hast du vor und wo willst du damit hinkommen?
Also ich habe jetzt, wie gesagt, die letzten 10 Jahre gefühlt auch immer ein cooles Standbein, sage ich mal, von Events jetzt irgendwie mir aufgebaut, mir einen Freundeskreis, Helfer, Supporter aufgebaut, die wirklich da mich auch gut unterstützen und war dann natürlich ein bisschen raus, was Veranstaltungen betrifft, durch den ganzen olympischen Prozess. Dann habe ich mir einfach irgendwie in den Sinn gesetzt, ey, ich bringe jetzt Battle of the Year Central Europe zurück nach Hamburg. Ich habe es immer in Hannover ausgerichtet. Und dachte mir, für mich selbst auch so eine Challenge gesetzt, kann ich da nochmal anknüpfen an die Erfolge, die man bisher die Jahre davor gehabt hatte, die Menschen aus aller Welt irgendwie zusammenzubringen, geile Events zu machen, wo im Anschluss noch die Leute Party draußen machen auf dem Parkplatz und so weiter. Und das war für mich so eine eigene Challenge und es ist komplett, also mit dem, was da letztes Jahr im Oktober passiert ist, habe ich gar nicht gerechnet. Es war komplett ausverkauft in Hamburg, die große Freiheit 36, die Tickets waren eine Woche vorweg, die Teams hatten alle Bock, die DJs, Judges haben sofort zugesagt, weil sie einfach gesehen haben, weil ich was kreieren möchte. Ich möchte was für die nächsten 10 Jahre was kreieren. Ich will wirklich dieses, was Nico gerade gesagt hat, ich will in Europa, ich will für die Welt irgendwas kreieren, was es vielleicht in der Form noch nicht gegeben hat, dass es ein Festival gibt, wo alles sich wiederfindet, wo es ein bisschen dieser Kerngedanke zurückkommt und gleichzeitig aber auch, wo man alles umsetzen kann, was man sich wünscht. Für Marken, für Kultur, für staatlich finanzierte Projekte, für andere Elemente, andere Hip-Hop-Elemente, sei es Producing, Graffiti, Rap und so weiter und so fort. Und da es lag schon länger in meiner Schublade rum. Es wurde jetzt so nach und nach jetzt ausgebaut und dran rumgefeilt. Und ich tausche mich auch immer super gerne mit ganz vielen anderen Menschen aus. Ich war ja zum Beispiel die letzten 2 Stunden mit Storm essen. Da haben wir auch super viel geredet. Und ich hole mir dann auch immer durch Sparringspartner immer auch ab, ey, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg oder auf dem Holzweg und so weiter. Und so baut sich jetzt gerade was Megamäßiges hier in Hamburg auf für die nächsten 10 Jahre.
Ja, ey, toi, toi, toi. Ich find's, ich freue mich riesig darüber, dass wir da an der Stelle auch wieder sehen, welche Energie aus der Culture heraus entstehen kann und vielleicht auch welche Events daraus entstehen. Und wir natürlich dann auch von unserer Seite voll mit reingehen wollen, weil wir die Kraft dessen sehen, was da kulturell von Leuten aus der Kultur entsteht. Und Leo, darin steckt ja eigentlich auch die Stärke von solchen Events.
Ja, total. Solche Epizentren oder solche Leuchttürme, ne, der Culture, wo wirklich alles zusammenkommt, ne, also auch maximal inspirierend, wie du vorher schon meinst, Malle. Das sind natürlich auch die perfekten Möglichkeiten, um Szene externe Brands vielleicht auch mal so ein bisschen ans Thema ranzuführen, ne? Sei es jetzt durch eine Eventpartnerschaft, eine Integration vor Ort. Da wird einfach so viel Energie erzeugt und heute vor allem so nur in dieser content-überfluteten Welt, die oftmals so inhaltsleer doch irgendwie ist, ne? Ist das irgendwie so true und echte Emotionen, die da irgendwie vor Ort stattfinden. Da habe ich letztes Mal, als wir mit Ethan zum Beispiel drüber gesprochen über sein Snowboarding-Event, habe ich es ein bisschen verpasst, da letztlich einzuhaken. Ne? Aber das ist ja das, worum es letztlich geht oder was all unsere Kulturen irgendwie verbindet, ist, dass dort echte Emotionen irgendwie entstehen und in diesem Umfeld einfach für Brands ideal sich zu platzieren, ne? Wenn das mit den eigenen Werten irgendwie übereinstimmt. Dementsprechend, wie läuft das denn gerade? Also du bist jetzt ja dann dieses Jahr im zweiten Jahr. Ist das auch da, wo du jetzt heute die Probe hattest? Hängt das auch mit deinem Event zusammen? Nee, oder nee, war das ein nee, anderes nee. Projekt? Okay.
Nee. Wo ich jetzt gerade die Probe habe, das ist eher, also da bin ich selber als Tänzer einfach gebucht worden in der Elbphilharmonie und genau. Ich weiß nicht, warum ich dazu gesagt habe, weil ich maximal keine Zeit habe, aber Nico kann da, glaube ich, ganz gut mitsprechen, was Zeitmanagement angeht. Das ist ein Projekt, da bin ich mit der über die Hip-Hop Academy Hamburg quasi gebucht worden. In Masters of Ceremony heißt das Stück. Da tanzen wir mit dem Ensemble Resonanz von der Elbphilharmonie zusammen und wir haben ein Stück von Stravinsky, Apollo, interpretieren wir da neu und vertanzen das neu. Und da finden auch sich alle Elemente wieder: Rap, Gesang, Tanz, Hip-Hop. Und das ist in 2 Wochen, am 9. und 10. April sind die Shows. Okay.
Also Breaking mit Hochkultur. Aber ich glaube, kein Hamburger kann Nein sagen, wenn die Elbphilharmonie ruft, oder? Habe ich so den Eindruck.
die Shows sind auch tatsächlich seit November ausverkauft, ne? Seit November direkt ausverkauft.
Cool. Ein Glück habe ich Tickets.
Ja, die scheinen auf jeden Fall kein Vermarktungsproblem zu haben. Ich hoffe, du mit deinem Szene-Event, man kann ja fast sagen Breakdance-Festival oder Breaking-Festival, kann man schon fast sagen, oder? Wie ist da so die Brand-Resonanz? Merkst du da regelmäßig, dass sich Gespräche wiederholen in Form von, dass die Leute oder die Brand-Entscheider doch nicht so ganz verstehen, irgendwie zögerlich sind, oder kannst du dich eigentlich grundsätzlich nicht beschweren, was deine Partner angeht oder auch das Interesse von neuen Partnern?
Naja, also ich glaube, am Ende des Tages ist es immer so, das, was ich, wo ich jetzt immer Gespräche aufgenommen habe, ist immer erstmal die Frage, ja, aber sind wir überhaupt authentisch und werden wir überhaupt in der Szene angenommen? Sehen die sich da drinne? Und gleichzeitig wollen sie ja eigentlich in diese Zielgruppe reinsteigen und diese Menschengruppe auch erreichen. Die Frage ist aber immer dieses Wie. Und ich glaube, durch die Erfahrung, die man bisher gesammelt hat und weiß auch aus der Tänzersicht, was man braucht und auch aus der Veranstaltersicht, was man braucht, glaube ich, kann man einen coolen Drive entwickeln, wenn man sich traut. Und ich glaube, die meisten trauen sich nicht, weil eine Marke wie Red Bull so eine maximale Rolle in dieser Szene schon spielt und vergleichen sich dann halt immer damit. Und da wünsche ich mir einfach dieses Vertrauen und diese Offenheit, eigentlich da mal wirklich auch mal reinzugehen und zu sagen, okay, was können wir denn noch machen, außer das, was es schon gerade gibt? Und da gibt es so viel, was man einfach noch sich, also was noch zu erfinden ist. Also das ist so, als hätte man einfach jetzt eine Lampe erfunden und that's it. So gefühlt. Aber es gibt noch Autos, es gibt noch Schiffe, es gibt die Industrie. Also nur als Beispiel, was man sich quasi noch alles in dieser Bubble auch noch, wo wir uns befinden, entwickeln kann. Und Nicknacks hat sich jetzt da halt getraut, letztes Jahr, ist damit reingegangen.
Klingt so, als wären die gut beraten worden von irgendwem.
Ja.
Ich glaube, da ist ja auch total wichtig, das, was wir als Element haben und was ja für euch als Agentur genauso gilt wie bei uns, die richtige Transferleistung von dem, wofür Kultur steht und welche Möglichkeiten es dort gibt, sich zu entfalten als Marke. Denn ich finde gerade so Urban Sports Felder haben hier in der Vergangenheit an allen Ecken und Enden überall eigentlich schon bewiesen, was da möglich ist, wenn du reingehst. Welche Akzeptanz du schaffen kannst, wenn du langfristig und auch strategisch dich daran beteiligen möchtest. Und wenn du vor allen Dingen verstehst, Kultur für dich mitentscheiden zu lassen. Und das Letzte ist ja die größte Hürde, die wir immer haben werden. Natürlich sind auch klassisch Reichweiten ein Thema. Das wird auch immer eins sein. Aber ich finde, gerade da hat die komplette urbane Tanzszene und heute Breakdance als unser Thema, das wir in dieser Folge haben, wir trotzdem die Möglichkeit, auf Social Media simpel Reichweiten zu generieren, aufgrund der Spektakulärheit des Events und der einzelnen Protagonisten. Und diese Übersetzungsarbeit ist, finde ich, die schöne Herausforderung, die wir uns als auch Agentur stellen, dafür zu sorgen, dass Leute verstehen, was da drin steckt. Und das ist ja bei Communities immer auch der Punkt, und ich glaube, das kannst du bestätigen mal, dass die dann auch wirklich dankbar sind. Du hast letztes Jahr so schöne Bilder gehabt, dass die Community sieht, Nicknacks ist Teil davon und möchte mitmachen. Und dann bringt Nicknacks natürlich sein Produkt mit. Und du kennst das aus verschiedenen Regionen und auch wenn wir vielleicht nur anders hingehen, dass es dann doch ein gewisses stiefmütterliches Verhalten dem Produkt gegenüber gibt. Weil aber diese Community an dem Abend verstanden hat, Nicknacks ist hier, die bringen auch noch die Ware mit. Und die Community hat verstanden und die haben quasi mit dafür gesorgt, dass wir heute diesen coolen Abend haben und diese Fläche und dass das hier ganz alles stattfinden kann. Was für den Host, keine Frage. Komm, ich verteile jetzt einfach die Dinger, weil ich möchte, dass die Leute ganz kurz wissen, Nicknacks hat hier halt mitgeholfen, dass wir das ja machen können. Und diese simple Stufe der Dankbarkeit ist ein so großes Wort, aber diese Akzeptanz zueinander, so, das ist, finde ich, das, was diese ganze Bubble auch noch so auszeichnet. Und das sind aber die sensiblen Synapsen. Wenn da Marken kommen würden, die sich das plump versuchen anzueignen, dann sei mal sicher, dass diese Szene auch ganz schnell abwatscht und auch disst und crossed und was auch immer. Dann haben sie auch noch genug andere Leute aus der Kultur mit dabei, die dafür sorgen, dass sich das für eine Brand nicht gut anfühlt, mit dabei zu sein. Wenn die aber Bock haben, reinzugehen, dann ist Love, spread the love. Und das ist, finde ich, am Breaking, also an der ganzen Breakdance-Szene, das schöne Geschenk, weil wir im Kern mit einem Element arbeiten, das eigentlich nur pure Freude, Energie und Emotionen auslöst. Und ich glaube, das geht allen von uns. Egal, ob das jetzt modernere Hip-Hop-Tänze sind oder Breakdance, so eine richtig starke Choreografie oder das On-Point-Sein oder dieses Highlight-Sitzen auf dem Drop und so, das ist einfach das Gänsehaut. Das habe ich jetzt am Wochenende wieder erlebt und das werde ich auch beim DNA-Festival im Juni erleben, weil das genau die Momente sind, die du kreierst, dass alle Beteiligten am Ende gewinnen.
Ja. Genau, das war einfach genau so, ne? Also Nicknacks ist da reingegangen, ganz kurzfristig. Und ich meine, das kam so unglaublich sympathisch. Also wie denn auch die Marke an sich dort präsentiert worden ist, das Sampling dort präsentiert wurde über den Moderator. Also ich habe es nur maximal abgefeiert und es wurde auch überall nur noch darüber gesprochen. Also selbst die Leute, die nicht da waren, und ich sag mal so die Heads in Deutschland, die nicht an dem Wochenende letztes Jahr im Oktober da waren, die haben mich angerufen und meinten so, ey, was machst du da gerade mit Nicknacks? Was ist da los? Weil alle sprechen gerade darüber, das ist voll geil gewesen. So, und da das meine ich halt gerade, es ist halt wichtig, am Ende des Tages müssen das die richtigen Leute auch checken, wie sie die Marke an sich reinbringen in die Szene, also wie ist quasi die Sichtbarkeit, wie willst du das machen? Und gleichzeitig aber auch die Zufriedenheit und es muss ein Mehrwert sein für beide. Und was man halt nicht mag, und das ist auch immer das größte Ding, ist dieses, okay, wir kommen jetzt einmal rein und machen dann nichts mehr. Weil dann, sag ich jetzt mal so, fühlen wir uns ausgenutzt. Sondern es muss schon mindestens so ein 5-Jahres-Plan wäre schon ganz cool. So, und miteinander wachsen, das ist auch ganz wichtig. Miteinander wachsen, voneinander lernen.
Ja, eine gewisse Langfristigkeit ist natürlich immer schön. Ich glaube, teilweise nur 5-Jahres-Businesspläne gibt es leider nicht immer. Manchmal dauert es ja doch auch nur 2 Jahre. Aber wenn man merkt, das notwendige Fingerspitzengefühl ist da seitens der Brand oder der Entscheider oder der Agentur, wer auch immer diese Partnerschaften steuert, dann wird das auch von der Szene akzeptiert. Und wenn es dann nach 2 Jahren dann 100%. Aus welchen Gründen auch immer doch nicht mehr sein kann, dann nimmt einem das auch niemand übel. Das habe ich auch schon miterlebt, ne, dass Brands rein und rausgehen. Aus Skateboarding jetzt in unserem Fall, denen dann aber keiner böse war, so, ne, weil es irgendwie, solange sie da waren, war alles cool und sie haben sich dann auch noch irgendwie ehrlich irgendwie verabschiedet, so nach dem Motto, ohne irgendwelche Brücken abzubrennen, einfach weil es halt irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen nicht anders ging, whatever. Es gibt auch die klassischen Beispiele von schnell rein und wieder raus und einmal auf alles scheißen, so übertrieben gesagt. Und das sind dann natürlich die Negativbeispiele. Aber ja, da kann man Nick Nacks auf jeden Fall nur gratulieren. Auch ne, was wofür wir uns immer noch stark machen müssen, ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Hemmungen abzubauen. Oder ich will nicht sagen, dass CMOs irgendwie oder Marketingentscheider risikofreudiger werden müssen, weil eigentlich ist so ein Engagement mit keinem Risiko verbunden. Ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Sondern man muss es einfach machen.
Ja, deswegen vielleicht so Richtung Zielgerade. Hast du eine Botschaft an die Marketeers da draußen, wenn sie mit Breakdance in Verbindung kommen wollen, Malle? Wie sollen sie euch ansprechen? Was willst du von denen? Was erwartest du?
Boah, was erwarte ich? Also, ich glaube, es ist immer so, dass man nicht unbedingt, ja, wir brauchen Geld, sondern ich glaube, ich habe Bock, gerade, also ich spreche mir jetzt nur für mich. Ich glaube, ich habe Bock, einfach mit einer Marke auch mal groß zu werden und ein bisschen zu wachsen. Und dazu braucht es ganz klar einmal ein Gehör und vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen risikofreudig, einfach auch mal den Ganzen zu glauben, weil sie werden mich wahrscheinlich nicht kennen und andersrum genauso, daran zu glauben, dass das was wird. Und sich einfach zu trauen und vielleicht auch mal weg von diesen großen Überladen, was es eh schon überall gibt, ne? Du hast vorhin schon gesagt, dieses Content-überladene Social Media und alle machen irgendwie gefühlt immer das Gleiche. Aber es gibt auch andere Wege noch, um da auch noch erfolgreich zu sein und dann auch noch die authentische Zielgruppe zu erreichen. Weil am Ende wollen sie wirklich nur die Zielgruppe erreichen, die authentisch ist. Und man will ja auch was Authentisches liefern. Und da muss man halt ein Stück weit risikofreudig sein und zu sagen, okay, darin glaube ich jetzt, der Weg ist es, let's go.
Ja, vielleicht abschließend kann man sagen, ihr habt da wirklich vor allem im Breaking ein Riesenasset und das ist, man kann es abkürzen mit echte und große Emotionen gibt es nicht nur beim Fußball, beim König Fußball, sondern guckt mal in eine Breakdance-Arena. Und dann sprechen wir nochmal so nach dem Motto.
Ich würde es mir ja wahnsinnig wünschen, wenn Breaking es schaffen würde, irgendwann nochmal wieder olympisch zu werden. Denn ich bin, und da komme ich nämlich auch aus einem langen Gespräch mit Kollege Storm, das ich auch in dem Kontext vom Red Bull VC One geführt habe und dessen Intentionen oder zu weit gehen zu wollen mit dem Blick auf die ganze Szene, mit der Entwicklung, mit der infrastrukturellen Entwicklung, die es für Breaking braucht. Die Bühne war schon cool. Aber es wäre wahrscheinlich, und da muss man diesen Raygun-Faktor auf jeden Fall rausnehmen, wenn man es schaffen würde, das Gleiche zu schaffen mit dem eigenen Verband, mit der eigenen Sicherheit darüber, dass wirklich die Besten der Besten da sind, um dann die dafür sprechen zu lassen. Und das ist auch, also, weiß ich nicht, wenn du dir den Lee anguckst, der jetzt Host war, den ich interviewt habe, den Holländer, der nicht den Titel gewonnen hat, aber da gewesen ist und im Kern aber so krass Hip-Hop-Kultur in sich vereint hat, aufgrund seiner natürlich auch familiären Verbindung, aber auch aufgrund dem Respekt und der Liebe für diese Subculture, egal wie weit er damit vielleicht gekommen ist, die Leute brauchst du, dass das die Multiplikatoren sind für deine Sache. Und da bin ich total glücklich, dass wir mit Malle an unserer Seite jemanden haben, mit dem wir auf verschiedenen Ebenen so eng zusammenarbeiten, der mit dem DNA-Festival in Hamburg genau das macht, der uns bei einer Marke wie Nicknacks zur Seite steht, um das, die Next Level Dance Crew wirklich aufs nächste Level zu heben. Die Menschen brauchst du und ich hoffe, wir helfen dabei, Multiplikatoren dafür zu sein, dass Marken mithelfen, das Ganze noch größer zu machen. So. Haben wir es, Leo? Ich meine, du bist ja heute quasi der Chef hier in der Runde.
Ich würde sagen, das war ziemlich gut. Da haben wir einige Themen abgefrühstückt und ich fühle mich jetzt wesentlich mehr into Breaking. Dank dir, Nico, und vor allem dank Malle.
Finde ich gut. Dann haben wir es geschafft, Malle.
Gleich haue ich hier auch eine Einladung raus. Ne? Also du kannst auch gerne im Juni von 12. bis 14. Juni nach Hamburg kommen und dir das Ganze mal live reinziehen, wie diese Events denn auch zum Leben gebracht werden und da die Mützen fliegen und die Energie und alles schreien rum.
Der Einladung komme ich gerne nach und in dem Abendzug können wir auch gleich noch unsere sämtliche Zuhörerschaft ebenfalls einladen. Tickets gibt's online, ist for free oder wie funktioniert das Ganze? Wie kommt man rein?
Ganz einfach in die DMs von Malekit sliden.
Ja, yeah, genau, oder so.
Gästeliste von Malle.
Gästeliste, so sieht's aus. Ticket-Link ist noch nicht online. Wir sind noch in der Vorbereitung und hauen jetzt in den nächsten Tagen das Announcement raus. Erst das safeste Date wollen wir platzieren und dann wird es nach und nach. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass dieses Event ist für mich gerade auch sehr, sehr wichtig, dass es eine niederschwellige Geschichte wird. Also die Welt wird teurer und ich möchte so mit 5 € Eintritt, glaube ich, kann man da schon auch mit einer Familie dann sich auch einen coolen Abend machen und alle weiteren Familienmitglieder mitbringen. Ich möchte da so wenig wie möglich den Menschen Geld abnehmen. Tänzer sind free und also Tänzer kommen umsonst rein, weil sie sind quasi die Stars, die das Ganze machen. Und für Zuschauer ist es eine 5 € Geschichte. Weil ich einfach möchte, dass alle da sind und alle da sein können.
Mehr Argumente braucht es doch nicht dafür, dass Marken jetzt bitte loslegen, um solche Events mit zu supporten. Weil wer es willst machen, mehr kann es ja nicht machen. Also, dann Marken. Falls ihr da draußen Interesse daran habt, Teil davon zu sein, meldet euch. Falls ihr Interesse daran habt, an dem, was in dieser Kultur drin steckt, wendet euch an Malekit. Und wenn ihr Interesse daran habt, diese Dinge richtig zu machen, dann wendet euch an uns. Denn Leo, ich glaube, sowohl ihr als auch wir wissen ganz genau, wie wir solche Events zu dem machen können, was sie sind. Und wir helfen da gerne. Und nächstes Mal mit einem anderen Thema, ne? Weißt du schon, was wir machen eigentlich in der nächsten Folge?
Da muss ich tatsächlich in den Redaktionsplan wieder reingucken. Ich habe aber gehört...
Den haben wir doch gesprengt schon.
Ja, aber richtig. Es könnte sich tatsächlich um meine Kerndisziplin Skateboarding handeln. Aber wir wollen mal nicht zu viel versprechen, weil dann kommt es eh wieder ganz anders.
Ja, vielleicht wird Skateboarding, wenn, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ich wieder mehr Fragen stelle als Antworten geben. Heute, Malle, danke, dass ich quasi an deiner Seite hier mitquatschen durfte. Leo, schön, dass du mit dabei warst. Viel Glück und Erfolg, Malle. Ich guck mir genau an, was du da wegbreakdancen wirst in der Elbphilharmonie und ich werde berichten in der nächsten Folge.
Oh, warte ab. Das Opening wird schon alles killen.
Okay, das ist gut, dass du mir das sagst, weil also kennst mich ja jetzt auch ein bisschen. Ich bin der Typ, der sonst auch 10 Minuten zu spät kommt. Insofern würde ich schon bereuen wahrscheinlich.
Ja, ja. Du solltest auf jeden Fall pünktlich sein.
Ich bin pünktlich auf meinem Platz, versprochen. Das was
meine Mutter wird auch neben dir sitzen. Meine Mutter wird auch neben dir sitzen. Meine Mutter wird die wird auch in der Reihe mitsitzen. Da werde ich auf jeden Fall sagen.
Ich gehe da mit 10 neuen Geschichten aus dem Leben des Malekit raus. Ich werde da Dinge über dich erfahren, die du nicht willst, dass ich sie von dir weiß.
Egal, wer da neben dir sitzt, wird Dinge von dir überfahren.
Das heißt, wir sehen uns bald wieder zur dritten Folge Street Culture Dialogs wieder mit Malekit und dieses Mal mit
meiner Mutter.
Das schlachte ich mal mit Malekits Mutter. Das wird die dritte Folge, versprochen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Sweet Culture Dialogues. Macht's gut, Leute. Ciao.
Bis bald. Ciao.